Willkommen beim Jungbleiben Altwerden, dem Podcast über die Wissenschaft des längeren Lebens und besseren Gesundheit. Mein Name ist Dr. Slaven Stekovic und ich sitze heute hier mit Dr. Sophie Hafner, einer Langlebigkeitsexpertin und Medizinerin. Worüber wir uns heute unterhalten, ist das, was am meisten zählt, nämlich wie wir länger gesund und jung bleiben und trotzdem alt werden. Ich muss dir was erzählen. Ich habe jetzt am Wochenende Fast and Furious geschaut und da habe ich mir gedacht, den Paul Walker haben wir eh schon länger nicht gesehen, weil er ist eh schon vor mehr als 10 Jahren in einem Autounfall gestorben. Ein topfitter Mann, hat sich gesund ernährt, regelmäßig trainiert. Eigentlich hat er alles richtig gemacht, wenn wir uns die Langlebigkeitsforschung anschauen.
Stimmt.
Und mit 40 ist er dann gestorben in einem Autounfall. Das hat mich dann zum Nachdenken gebracht, nämlich auch wenn wir alles richtig machen, ist das keine Garantie für ein langes und gesundes Leben.
Das ist echt tragisch, ja. Also Gesundheit schützt nicht vor dem plötzlichen Ende.
Ja, und ich meine, worüber wir oft im Podcast reden, aber auch in unserem Alltag sind, nämlich die typischen Alterserkrankungen, also die vier großen Erkrankungen.
Die vier Reiter des Todes im englischen Sprachraum, glaube ich. Ja.
Genau.
Wo so auf eins die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, auf zwei war es die Demenz, auf drei die Stoffwechselerkrankungen mit Diabetes und so. Und dann auf vier haben wir den Krebs. Und das sind so die vier Reiter des Todes.
Ja, also die Erkrankungen, an denen die meisten Menschen weltweit sterben, wenn man sich die Statistiken anschaut.
Genau, ja.
Und natürlich gibt es andere Erkrankungen, die uns auch dann wegwischen können, aber von diesen vier werden die meisten von uns sterben und hoffentlich so spät wie möglich. Aber es ist doch interessant, sich mal anzuschauen, was kann uns passieren, wenn wir trotzdem gesund sind und trotzdem sterben, weil wir hören immer wieder, mit 30, 40, 50 stirbt man aus anderen Gründen. Und da wäre es auch spannend zu sehen, was ist dahinter, also in den meisten Fällen eigentlich, oder?
Ja, also schauen wir uns das vielleicht mal genauer an, wie sich der Unfalltod über das Leben so verteilt. Da haben wir von 20 bis 40 Jahren zum Beispiel tatsächlich die Autounfälle und die Überdosis. Von 40 bis 70 Jahren haben wir da hauptsächlich Überdosis und Substanzmissbrauch. Und ab 70 sind es Stürze, die Hauptgefahr darstellen, besonders bei Frauen.
Und was ist der Grund dafür? Also hast du deine Ahnung, warum gerade die Frauen so gefährdet werden, beziehungsweise was passiert da im hohen Alter eigentlich?
Ja, das ist deshalb so, weil die Ursache eigentlich dann nicht beim Unfall liegt, sondern an dem, was viele Jahre vernachlässigt wird, wie zum Beispiel die Muskulatur. Und warum die Muskulatur? Weil die Muskulatur ist nicht nur da, um gut auszuschauen oder um sich zu bewegen. Die Muskulatur ist ein aktives Organ. Sie ist das, Frosch im Hals, Stoffwechselzentrum und sie ist einfach super wichtig. Also wenn wir zum Beispiel Krafttraining machen, bewirkt das auch eine Ausschüttung an Botenstoffen, Myokinen, die sehr viel bewirken.
Was bewirken sie im Körper?
Ich habe heute dauernd einen Frosch im Hals irgendwie. Sie wirken zum Beispiel einerseits auf unser Immunsystem. Sie bewirken, dass wir Interleukin 15, wenn ich mich nicht täusche, produzieren, was die T-Killerzellen unterstützt. Und die sind dafür zuständig, dass sie gegen Krebs ankämpfen oder andere Viren und Krankheitserreger.
Aber bei den Unfällen spielen Muskeln trotzdem eine Rolle, also nicht nur aus der Sicht des Stoffwechsels bzw. Molekularbiologie, sondern eigentlich auch, dass sie den Körper stabilisieren, also vor Brüchen und Verletzungen schützen. Ich fand es richtig spannend bei der Recherche und Vorbereitung für die heutige Folge, dass es einen bestimmten Typ der Muskelfaser gibt, der wirklich durch das Altern extra schnell zurück
nimmt bzw. abgebaut wird. Das sind nämlich die Typ-2a-Faser,
genau, ja.
Die Muskelfaser, die dann eh schon mit 25 ungefähr abgebaut werden. Und das ist voll spannend, wenn du zum Beispiel die Struktur der Muskel anschaust. Das sind verschiedene Muskelfaser, die den Muskel aufbauen.
Genau, ja.
Und die 2a-Faser sind nämlich dafür zuständig, schnell Kraft zusammenzubringen.
Ja.
Also diese Explosivkraft beziehungsweise schnelle Reaktionen auf die Situationen. Es ist voll spannend, wenn man sich zum Beispiel auch verschiedene Tiere anschaut, sieht man, dass bei den Katzen diese 2a-Faser verstärkt vorkommen, also viel mehr als bei anderen Tieren, die sich langsam bewegen. Also die Katzen sind immer so sprunghaft und reagieren sehr schnell. Und wir Menschen haben das auch, nur nicht in demselben Ausmaß wie die Katzen. Und ab dem 25. Lebensjahr werden diese schon abgebaut, also viel früher als die anderen Muskelfaser. Und bei den alten Menschen findet man eigentlich gar nicht so viel von diesen Muskelfasern. Die sind dafür zuständig, wenn wir irgendwo stolpern, beziehungsweise schnell reagieren müssen, dass sie unsere Muskeln steuern. Und das passiert leider, also wenn man zum Beispiel eine ältere Person beobachtet, wenn sie dann sich verletzen. Also ich habe das bei meiner Großtante gesehen, also sie wollte einen Blumentopf bewegen in dem Raum und da hat sie nicht geschaut, wo sie geht und dann ist sie gestolpert, also sie hat nicht schnell genug reagieren können, da war sie plötzlich am Boden, hatte schon einen Knochenbruch danach und das passiert bei den jüngeren Personen gar nicht so leicht, also wir schaffen es immer eigentlich auf die Situation zu reagieren. Aber es sind nicht nur die Muskeln, oder? Es ist auch die Knochendichte, die da was ausmacht.
Genau,
oder?
Genau. Also durch das Krafttraining werden eben durch diese Ausschüttung der Botenstoffe auch gewisse Stoffe, gewisse Myokine ausgeschüttet, die die Knochendichte sozusagen erhalten einerseits und aber auch anregen, noch stärker jetzt umgangssprachlich gesagt zu machen.
Also Muskeltraining unterstützt auch die Knochengesundheit, also nicht nur durch den mechanischen Stress, genau, den wir zum Beispiel beim Laufen oder beim Fußballspielen erleben oder beim Tennis, sondern eigentlich auch durch die Ausschüttung dieser verschiedenen Stoffe, die dann in den Stoffwechsel der Knochen
und
das Max eingreifen.
Ja.
Das ist auch richtig, richtig spannend zu beobachten eigentlich, wie sich die Unfälle entwickeln. Also wir haben gesprochen, 20 bis 40 sind Autounfälle oft der Grund, warum die Personen sterben und Überdosis dann in diesem mittleren Alter, hauptsächlich Überdosis und dann später sind es wirklich Unfälle, Knochenbrüche und ähnliches, also wo wir am meisten davon betroffen werden. Und es ist auch, wenn du diese Phasen beobachtest, also das erinnert mich immer an diese Drei-Phasen-Theorie des Alterns, wo du in der ersten Lebensphase, also so ungefähr bis zum 30., 35. Lebensjahr, eigentlich eine Peak-Performance deines Körpers auch brauchst. Also die ganzen Systeme in unserem Körper, inklusive die Muskeln, werden aufgebaut, werden zum Maximum gebracht. Und dann so um 30, 35 herum geht es schon langsam los mit dem Abbau. Bei gewissen anderen Sachen geht es eh schon früher los. Und du siehst wirklich also in verschiedenen Grafiken, also die großen Studien, die zu diesem Thema durchgeführt worden sind, dass dann so ein langsamer Abbau, so ein schleichender zuerst passiert. Und so um 60, 70 herum geht es dann richtig los mit dem Abbau von Muskulatur, von Mundsystemen, also verschiedene Funktionen im Körper geben dann um 60, 70 herum so richtig auf und dann geht es so richtig, richtig los.
Genau, ja.
Das sind diese drei Phasen, also die Aufbauphase bis zum 30., 35. Lebensjahr, in der du versuchst eigentlich das Maximum zu erhöhen, also so viel Peak Performance aufzubauen, wie nur geht. Und das ist dann die Phase, wo wir jetzt Muskeln aufbauen, Leistung bringen. Dann die nächste Phase, in der wir eigentlich an der Erhaltung arbeiten. Also so flach wie möglich. Idealerweise bleibt alles gleich. Also da geht es eher um die Erhaltung. Und dann geht es aber richtig mit dem Abbau los. Und da kannst du auch nicht mehr so viel erhalten, nichts aufbauen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass du die Aufbauprozesse verlangsamst, weil sie doch andere sind als die Muskelaufbauprozesse.
Genau, genau. Und das kann man zum Beispiel durch Krafttraining machen, dass man diesen Abbau verhindert. Da gibt es Studien, die zeigen, dass wenn Menschen so um die 60 bis 80 regelmäßig Krafttraining machen, 2 bis 4 Mal in der Woche wäre natürlich ideal, aber es reicht auch schon einmal in der Woche, damit sie einfach den Muskelabbau verhindern. Und
einmal in der Woche reicht schon.
Das reicht schon. Das ist eigentlich echt Wahnsinn. Ja.
Ja. Also einmal in der Woche schafft fast jeder. Also natürlich sprechen wir dann nicht von ewig vielen Gewichten auf der Bench, sondern für ältere Personen wird das dann wahrscheinlich kleinere Gewichte, Bewegungen mit verschiedenen Muskelgruppen, geführtes Training sein.
Aber und das verhindert schon, dass sie, also das bewirkt, dass sie nach Unfällen zum Beispiel besser und schneller regenerieren als die Leute, die eben kein Krafttraining gemacht
haben. Wahnsinn. Und ich meine, das, was ich aus der Praxis kenne, also aus verschiedenen Krankenhäusern, ist nämlich, dass gerade bei diesen Unfällen, wenn da zum Beispiel Knochenbrüche passieren und Patienten dann oder Patientinnen dann immobilisiert werden, und das sind leider 20 bis 30%
der Oberschenkel-Halsbruch zum Beispiel, ist oft so.
Ja. Also dass nach dieser Immobilisierung eigentlich die Wahrscheinlichkeit an Todesfällen aus verschiedenen Gründen, sei es Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sei es irgendwelche anderen Gründe, an denen man stirbt, zum Beispiel, wenn man schon eine Demenz hat, dann immobilisiert wird, dann ist der Fortschritt der Demenz auch deutlich schneller, dass die Prognose dann viel, viel schlimmer wird.
Ja.
Also an der Muskelkraft, an der Muskelmasse sollte man eigentlich ganzes Leben lang arbeiten, um genau solche Fälle zu verhindern.
Absolut. Das Problem bei den älteren Leuten, die zum Beispiel dann einen Oberschenkel-Halsbruch haben, ist, dass die dann halt länger auch im Krankenhaus sind, wodurch das Risiko an einer Pneumonie zu erkranken dann noch höher ist.
Also eine Lungenentzündung.
Und sterben dann oft auch leider an einer Lungenentzündung, was man zum Beispiel verhindern könnte, wenn man Krafttraining gemacht hätte regelmäßig und mehr Muskeln hätte als andere Leute, die keines gemacht
haben. Also mit Muskeln gegen die Bakterien. Viel Spaß.
Genau.
Aber das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil für die Muskeln können wir viel tun.
Ja,
da gibt es einiges, also nicht nur das Krafttraining beziehungsweise Muskelaufbautraining fällt da hinein, sondern die Ernährung spielt da eigentlich eine riesengroße Rolle. Also das, was wir in den Daten aus den vergangenen Jahrzehnten sehen, ist, dass Proteinkonsum eigentlich zurückgeht. Obwohl wir das uns kaum vorstellen können, weil wir hören überall, man soll aufhören, so viel Fleisch zu essen und sich mehr auf Obst und Gemüse zu fokussieren, weil wir sollten nämlich die 5 Portionen Obst und Gemüse jeden Tag genießen. Aber wenn man sich die Daten anschaut, von der Qualität her, was wir zu uns nehmen, dann sieht man, dass auch in den entwickelten Ländern die Menschen trotzdem zu wenig Protein zu sich nehmen, oft. Und das verhindert auch den Muskelaufbau, weil die Muskeln bestehen zum großen Teil aus den Proteinen, brauchen diese auch, um überhaupt sich vermehren zu können und die Masse zu erhöhen. Also nicht nur Krafttraining, sondern eigentlich proteinreiche Ernährung fällt in diese Kategorie ein. Und was ich super spannend gefunden habe, ist nämlich, dass auch Schlaf da eine riesengroße Rolle spielt. Also nicht nur Muskeln trainieren, sondern auch Muskeln zur Ruhe bringen, beziehungsweise während der Schlafphase werden unsere Muskeln extra generiert. Also wenn wir gut schlafen, dann sind die Muskeln eigentlich mehr motiviert, sich zu erholen, Masse aufzubauen, Kraft aufzubauen, damit wir effizienter werden beim Training und damit auch langfristig unsere Gesundheit geschützt wird. Also egal ob jetzt Schlaf- oder Erholungsphasen, also dass wir nicht jeden Tag trainieren, sondern und zumindest nicht dieselbe Muskelgruppe jeden Tag trainieren, sondern nach einem Trainingsplan arbeiten. Das bringt schon sehr viel. Und ganz spannend ist es auch, dass es einige Nahrungsergänzungsmittel auch da gibt. Also nicht nur Proteinpulver.
Genau, sondern zu HMB.
Nein, Hydroxymethylbutyrat, das HMB, ist eigentlich nicht für den Muskelaufbau zuständig, sondern es verhindert den Muskelabbau. Also das ist ein anderer Mechanismus. Aber für den Muskelaufbau ist nämlich Kreatinmonohydrat ein gängiges Nahrungsergänzungsmittel, das mittlerweile sehr oft untersucht wurde, in vielen verschiedenen Studien und was auch viele Erfahrungsberichte gibt. Und was wir da wissen, ist, dass eigentlich also gerade diese Substanz Wachstum unserer Muskeln unterstützt, also beim Training. Also da ist meistens die empfohlene Dosis zwischen 3 und 5 Gramm pro Tag für eine normalgewichtige Person. Wobei, je nachdem, wie viele Muskeln man hat, braucht man dann unterschiedliche Menge davon. Und diese Substanz führt dazu, dass die Muskeln sich vermehrt teilen, also dass du mehr Zellen, mehr Muskelmasse bekommst daraus. Und natürlich führt es auch aber dazu, dass mehr Wasser in die Muskeln hineinkommt und somit auch die Masse wächst, wobei Wasser verschwindet dann auch aus der Muskel irgendwann. Also das ist auch nicht unbedingt das Ziel. Aber dieses Wasser unterstützt dann auch die Physiologie der Muskeln, gerade was Ausschüttung der Wachstumshormone betrifft, Reparatur der Muskeln und Co. Aber das Spannende beim Hydroxymethylbutyrat, also diese Substanz, die du erwähnt hast, HMB, diese kann auch als Nahrungsergänzungsmittel genommen werden und die wird natürlich in unseren Muskeln beim Fasten produziert, also als Antwort, also als Gegenpol zum Abbau der Muskeln. Oder wenn du mehr davon nimmst, dann kannst du den Muskeln auch dazu unterstützen, um die Muskeln vom Abbau zu schützen. Also wenn nicht genug Energie im Körper vorhanden ist, wird Gewebe abgebaut. Verschiedenes. Fettgewebe, aber gleich so auch Muskelgewebe. Also wenn wir abnehmen, leiden auch unsere Muskeln darunter. Und wir wollen den Muskelabbau möglichst verhindern. Und da hilft zum Beispiel das HMB, um den Muskelabbau zu verlangsamen. Das bringt jetzt nicht unbedingt sehr viel, wenn wir gerade also bis zum 30. Lebensjahr diese Peak-Performance arbeiten, weil da sollten wir eigentlich hyperkalorisch uns ernähren, also mehr Kalorien, als wir brauchen. Dafür dann auch gescheites Muskelaufbautraining machen. Aber dann ab 30., 35. Lebensjahr, wo es um Muskelerhaltung geht, dann macht es schon Sinn, HMB zu nehmen. Nicht bei allen und nicht kontinuierlich, sondern genau in den Phasen, wo wir dann zum Beispiel hypokalorisch uns ernähren, also wir weniger Kalorien zu uns nehmen, als wir brauchen, weil dann zwingen wir unseren Körper zum Fettabbau, aber auch Muskelabbau, um unsere Fitness zu erhalten. Und genau da wollen wir eigentlich den Muskelabbau verhindern.
Ja.
Und da, also da empfiehlt sich so zwischen 1000 und 2000 Milligramm, also 1 bis 2 Gramm pro Tag. Also dieses HMB kommt meistens in Kapselform vor und funktioniert relativ gut. Also sowohl bei 30-, 40-Jährigen als auch eigentlich bei älteren Personen, die auch einen beschleunigten Muskelabbau haben.
Das ist echt super spannend mit dem HMB. Also ich muss sagen, ich habe das nicht gekannt, bevor wir darüber gesprochen haben, du mir davon erzählt hast. Und viele meiner Kollegen, die auch Ärzte sind, haben das auch nicht gekannt. Und ich glaube, das ist etwas, was eher so Molekularbiologen wissen, oder?
Also Molekularbiologen auch nicht alle, weil wir uns nicht alle mit Muskeln
beschäftigen. Ja, aber hier ist etwas Neueres, was auf dem Markt gerade ist.
Genau, also die Substanz bzw. diese Effekte sind nicht so lange bekannt wie bei manchen anderen Stoffen. Und das Spannende ist, also das kam eigentlich aus der Forschung der ketogenen Ernährung aus, beziehungsweise dem, was gerade in den letzten Jahrzehnten zuerst in der Fitnessbranche, aber mittlerweile auch in der Langlebigkeitsbranche so üblich geworden ist.
Die ketogene Ernährung finde ich ja extrem spannend auch, was Langlebigkeit betrifft und auch Hormone.
Dazu werden wir uns aber ein anderes Mal unterhalten, weil das ist Pandoras Box, die wir gerade ansprechen. Wie werden eigentlich die Muskeln untersucht in der medizinischen Praxis? Welche Untersuchungen kann man dann machen?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also einerseits haben wir die Muskelkrafttests, dann haben wir Bluttests im Sinne von wir schauen uns gewisse Parameter an und dann gibt es natürlich auch den DEXA-Scan.
Also im Großen und Ganzen heißt es eigentlich Muskelaufbautraining 2 bis 4 Mal die Woche, proteinreiche Ernährung, also regelmäßig Eiweiße zu sich nehmen. Da ist die Faustregel so zwischen 1 bis 2 Gramm Protein pro pro Kilogramm Körpergewicht. Also je mehr Körpergewicht man hat, umso mehr Proteine braucht man, mehr Eiweiß braucht man. Und dann geht es auch darum, sich regelmäßig zu erholen, auf die Schlafqualität zu achten und Nahrungsergänzungsmittel nach Bedarf. Aber eigentlich, wenn man sich an die ersten drei hält, dann hat man auch viel für den Muskelaufbau und Muskelerhaltung getan.
Super spannendes Thema. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich muss sagen, ich freue mich echt schon auf die nächste Folge wieder.
Und bitte nicht vergessen, liken, sharen und folgen.
Jung bleiben, alt werden. Der Longevity-Podcast mit Dr. Slaven Stekovic. Dieser Podcast wird gesponsert von Aeterna, the future of longevity. Mehr auf aeterna.health.